Weit fort von hier, in Kansas, in Amerika, lebte einmal ein kleines Mädchen namens Ellie. Ellie wohnte mit ihren Eltern in einem umgebauten Packwagen mitten in der Prärie. Gleich daneben hatte ihr Vater eine geräumige Erdhöhle ausgegraben. Dorthin flüchteten Farmer John, seine Frau Anna, Ellie und ihr einziger Freund und Spielgefährte Toto, wenn einer der furchtbaren Präriestürme über das Land tobte. Mit Blitz und Donner und solcher Wucht, dass der ärmliche Wohnwagen schon mehrfach umgeworfen worden war. War der Sturm dann vorbei, richtete Farmer John den Wagen wieder auf. Mutter Anna stellte den Ofen an seinen Platz zurück und jeder ging wieder seiner gewohnten Tätigkeit nach. Das heißt, Farmer John arbeitete von früh bis spät auf den Feldern, während Mutter Anna den Haushalt besorgte und Ellie im Schreiben und Lesen unterrichtete.
Und da sah der mächtige Riese Arnolf, den Zauberer, der so hoch war wie ein Turm. Und da sah der mächtige Riese Arnolf, den Zauberer, der so hoch war wie ein Turm. Mutti?
Was denn?
Gibt es wirklich richtige Zauberer?
Nein, mein Kind. Zauberer gibt es nicht. Früher, da gab es vielleicht mal welche. Aber die sind eines Tages alle verschwunden.
Warum?
Weil niemand mehr sie haben wollte. Es gibt schon so genug Sorgen und Unglück auf der Welt.
Schade. Wenn ich Königin wäre, würde ich befehlen, dass in jedem Dorf und in jeder Stadt ein Zauberer wohnt.
Wozu sollte das gut sein? Was sollen die tun?
Zauber natürlich. Zum Beispiel, dass jedes Kind morgens was Süßes in einem Kopfkissen findet. Oder neue Schuhe. Oder...
Schuhe bekommst du auch so. Vater fährt morgen mit dir zum Markt und kauft dir welche.
Was sitzt ihr denn da und schwatzt? Merkt ihr nicht, dass sich ein furchtbarer Sturm zusammenbraut? In den Keller, schnell!
Ellie, komm, nimm dein Buch mit.
Ich treib doch schnell das Vieh zusammen. Beeilt euch!
Toto! Toto, komm her! Toto!
Ellie! Ellie, wo willst du denn hin? Nicht in den Wagen, Ellie! Komm zurück!
Aber es war zu spät. Kaum war Ellie, um ihren geliebten Toto zu retten, in den Wagen gesprungen, da schlug der Wind die Tür hinter ihr zu, eine mächtige Böe erfasste das ärmliche Gefährt und... Nein, sie warf es nicht um. Sie hob es vielmehr mit einem Ruck vom Boden, wirbelte es ein, zwei, dreimal um seine eigene Achse und trug es dann in rasender Geschwindigkeit davon. Weil Ellie nicht wusste, was sie tun sollte und es in ihrer Lage ja auch wirklich nichts zu tun gab, kroch sie wie Toto in ihr Bett und schlief ein.
Was war das? Wo bin ich?
Ellie hatte so etwas noch nie gesehen. Der Wagen stand völlig unbeschädigt am Rand einer kleinen Waldlichtung. umsäumt von knorrigen, uralten Bäumen. Auf der Lichtung blühten tausend bunte Blumen, Insekten summten, Schmetterlinge tanzten. Und vom nahen Waldrand her erklang der hundertstimmige Gesang der Vögel.
Wie schön. Wie wunderschön. Aber, Mutti.
Schon wollte Ellie in den vertrauten Wagen zurücklaufen, als plötzlich ein helles, zartes Klingeln die Luft erfüllte. Eine Gruppe kleiner Männchen betrat die Lichtung, angetan mit hohen Stulpenstiefeln und spitzen Hüten, an deren Krempen lustige kleine Glöckchen hingen. Sie zeigten aufgeregt auf Ellie und machten dann Platz für eine alte Frau in weiß glänzendem Gewand, in dem 100 goldene Sterne funkelten. Ihr Haar leuchtete silbrig und ihre Augen blickten liebevoll und gütig.
Guten Tag, liebes Kind.
Guten Tag.
Sag, wie bist du ins Zauberland gekommen?
Der Sturm hat mich in unserem Wagen hergeweht.
Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ich will dir sagen, warum ich mich so wundere. Ich hatte gehört, dass die böse Hexe Gingema in ihrem Wahn alle Menschen vernichten und die Welt mit Ratten und Schlangen bevölkern wollte. Ich musste meine ganze Zauberkunst aufbieten, um...
Aber Mutti hat doch gesagt, dass es gar keine Zauberer mehr gibt.
Wo lebt denn deine Mutter?
In Kansas.
Diesen Namen habe ich noch nie gehört. Aber was deine Mutter auch sagt, hier in diesem Land leben noch Zauberer und weise Männer. Zwei von uns, Stella, die Zauberin des Rosalandes, und ich, Vilina, sind gütig. Gingema dagegen, die Herrscherin des Blauen Landes, und Bastinda vom Violetten Land sind böse Hexen. Gingema ist allerdings tot. Sie wurde von deinem Häuschen, als es hier niederstürzte, zerquetscht. Also gibt es jetzt nur noch eine...
Sie irren sich! Ich habe niemanden getötet!
Ich beschuldige dich doch gar nicht, liebes Kind. Um die Menschen zu retten, nahm ich dem Sturm seine verheerende Kraft und gestattete ihm nur ein einziges Häuschen zu erfassen. Und dass dies dann ausgerechnet hier niederging und die tückische Gingema erschlug, habe nicht einmal ich vorhergesehen. Allerdings hatte ich in meinem Zauberbuch gelesen, dass dieses Häuschen bei Gewitter immer leer steht.
Das stimmt. Bei Gewitter verstecken wir uns immer im Keller. Aber als Toto in den Wagen lief, konnte ich ihn doch nicht einfach alleine lassen.
Du bist also der Schuldige. Schämst du dich wenigstens?
Es tut mir ja so leid, Madame. Wenn ich auch nur geahnt hätte. Toto, du sprichst ja. Ich weiß gar nicht, wie das passiert, Ellie. Die Worte kommen einfach so aus meiner Schnauze.
Das muss euch nicht wundern. In diesem Zauberland können alle Tiere sprechen. Sogar die Vögel. Gefällt es dir bei uns?
Ja, Frau Zauberin. Aber bei uns ist es schöner. Ich will nach Hause.
Das wird kaum gehen, liebes Kind. Unser Land ist durch gewaltige Berge und eine riesige Wüste von der übrigen Welt getrennt. Ich fürchte, ihr müsst bei uns bleiben.
Aber können Sie uns denn nicht helfen?
Ich weiß nicht. Doch ich will nachsehen, ob ich etwas tun kann.
Bei diesen Worten zog die weise Frau ein winziges Büchlein aus den Falten ihres Gewandes, das in ihren Händen wuchs und wuchs, bis es so schwer war, dass sie es niederlegen musste, um darin zu blättern.
Da, ich hab's. Mirado, Firado, Foridi, Moridi. Der große Zauberer Goodwin wird das kleine Mädchen, das der Sturm in sein Land verschlagen hat, nach Hause schicken, sofern es drei Lebewesen bei der Erfüllung ihrer sehnlichsten Wünsche behilflich ist. Moridi, Foridi, Firado, Mirado.
Wer ist dieser Goodwin? Und wo finde ich ihn?
Oh, Goodwin ist der weiseste Mann in unserem Land. Mächtiger als wir alle. Er lebt in der Smaragdenstadt.
Und wie komme ich dahin?
Der Weg zur Smaragdenstadt ist mit gelben Backsteinen ausgelegt. Aber Vorsicht, mein Kind. Nicht überall ist das Land so freundlich wie hier. Da gibt es finstere Wälder mit wilden Tieren, reißende Flüsse und gefährliche Abgründe.
Aber wie soll ich denn?
Du brauchst keine Angst zu haben. Verlass nur nie den gelben Backsteinweg und such die drei Geschöpfe, denen du bei der Erfüllung ihrer Wünsche behilflich sein sollst.
Dann wirst du die Smaragdenstadt auch finden. Dann wirst du die Smaragdenstadt auch finden.
Wo ist sie?
Sie ist fort, Toto. Was sollen wir denn jetzt tun?
Schau mal, Elli, was ich gefunden habe.
Woher hast du die Schuhe?
Die lagen da hinten in der Höhle.
Elli probierte die Schuhe, die wie Silber in der Sonne funkelten, gleich an. Und siehe da, sie passten, als seien sie für sie gemacht. Deshalb zögerte sie auch nicht mehr. Verriegelte die Tür des Wagens, hing ein Schild davor mit der Aufschrift »Ich bin nicht zu Hause«, pfiff ihrem Hund und machte sich auf den Weg. Der erste, den sie begegnete, war der Scheuch. Eine Strohpuppe, angetan mit Jacke, Hose und Hut, die man als Vogelscheuche am Feldrand aufgestellt hatte. Sie stritt sich gerade mit einer Krähe.
Du glaubst wohl, ich habe Angst vor dir, du dummer Scheuch.
Fort mit dir, du Scheusal. Hau ab.
Du kannst ja doch nicht von deiner Stange. Da. Kein Gehirn, nur Stroh im Kopf, nur Stroh.
Kein Gehirn?
Nur Stroh. Aber sei nicht traurig, dummer Scheuch. Du bist immer noch gescheiter als die dich hier aufgestellt haben.
Wirklich? Wieso?
Na, die denken doch immer noch, dass du eine Krähe verscheuchen kannst.
Guten Tag.
Oh, guten Tag.
Ich heiße Elli. Hast du vielleicht einen sehnlichsten Wunsch?
Einen Wunsch? Ja, nimm mich hier runter.
Gern.
Danke.
Das war also dein sehnlichster Wunsch?
Mein... Nein, da muss ich mich geirrt haben.
Ach.
Ja, mein sehnlichster Wunsch, das ist ein paar Schellen für meinen Hut und ein paar Stiefel und...
Sagtest du vorhin nicht etwas von einem Gehirn?
Ein Gehirn? Ja, ein Gehirn. Ich wünsche mir ein Gehirn.
Und was willst du damit?
Denken. Damit ich klug und weise werde.
Na gut, dann komm mit. Ich kriege zu Goodwin, den großen Zauberer der Smaragdenstadt. Der wird dir deinen Wunsch erfüllen.
Warum nicht? Hier kann ich sowieso nicht bleiben. Die stecken mich doch gleich wieder auf die Stange. Gestatten? Scheuch mein Name.
Angenehm, lieber Scheuch.
Und ich? Mich stellst du nicht vor?
Entschuldige. Das ist Toto, lieber Scheuch. Mein Hündchen.
Sehr angenehm.
Der Scheuch lüftete artig den Hut. Dann setzte er ihn wieder auf und die drei wanderten zusammen weiter. Gegen Abend entdeckten sie eine leerstehende Holzfällerhütte. Todmüde machten es sich Elli und Toto auf einem Lager aus Moos und Laub bequem, während der Scheuch Wache hielt.
Wir müssen unbedingt Wasser finden.
Wozu brauchst du das?
Na, zum Waschen und Trinken. Trockenes Brot kann man doch so nicht essen.
Mir scheint, ihr Menschen aus Fleisch und Blut hat es doch nicht am besten. Ihr müsst unbedingt schlafen und essen und trinken.
Was war das?
Das kam von draußen.
Ja.
Tatsächlich. An einem Baum, nur ein paar Meter von ihnen entfernt, stand ein Mann ganz aus Eisen. Er schwang eine mächtige Axt, die... Nein, sie sauste nicht herunter. Sie hing starr und unbeweglich in der Luft. Und zwischen ihrem Stiel und dem nächsten Baum spannte sich ein gewaltiges Spinnennetz.
Hilft mir!
Hast du gesprochen?
Ja. Helft mir!
Aber...
Öl! Ich brauche Öl!
Wir haben kein Öl!
In der Hütte!
Der Scheuch fand das Ölkännchen. Elli ölte den Hals Und nachdem sie den Kopf 2-3 Mal kräftig geruckelt und gedreht hatte, ließ er sich auch wieder bewegen.
Danke. Jetzt die Beine.
Elli ölte also die Füße, die Knie und die Hüften. Danach kam der schwierigste Teil, die Arme. Elli musste sich mächtig strecken, um an die Gelenke zu kommen. Aber dann senkte sich die Axt, erst langsam, dann immer schneller, bis sie endlich zu Boden fiel.
Ach, ich danke euch, liebe Freunde. Ihr habt mich aus einer schrecklichen Lage befreit. Hört zu, wie es dazu gekommen ist. Einst war ich ein junger Holzfäller aus Fleisch und Blut wie ihr. Ich hatte mich in ein Mädchen verliebt und wollte es heiraten. Aber ihre Tante war dagegen. Sie verbündete sich mit der bösen Zauberin Gingema und die verhexte meine Axt.
Gingema ist tot.
Tot?
Unser Häuschen hat sie krack zerquetscht.
Das ist eine gute Nachricht.
Aber erzähl doch weiter.
Na, also hört. Die Axt fuhr mir erst in das eine, dann in das andere Bein, danach in die Arme und schließlich in den Rumpf. Mit mir wäre es aus gewesen, hätte es in unserem Dorf nicht einen Schmied gegeben, der mir neue Arme, Beine und diesen wunderbaren Leib aus Eisen gemacht hätte. Ja, ja, aber das Schlimmste wisst ihr noch gar nicht. Bei aller Kunstfertigkeit nämlich, ein Herz konnte mir der Schmied nicht machen. Aber das braucht man doch, um glücklich zu sein. Deshalb ist mein sehnlichster Wunsch ein Herz.
Ich wünsche mir ein Gehirn.
Und ich? Ich will nach Hause. Zu Mutti und Vati. Komm doch mit uns. Wir gehen zu Godwin, den großen Zauberer in der Smaragdenstadt. Nur er kann unsere Wünsche erfüllen.
Warum nicht? Hier möchte ich sowieso nicht mehr bleiben.
Zu viert gingen sie weiter. Der Wald wurde immer tiefer und dunkler. Der gelbe Backsteinweg war längst kein Weg mehr, sondern ein Pfad, überwachsen von Büschen und dicken Wurzeln. Den ganzen Tag über sahen sie keinen Menschen und abends hielten sie vergebens nach einer Hütte Ausschau. Plötzlich knackte es im Unterholz und gleich darauf stürzte ein mächtiger Löwe aus dem Gebüsch. Ein einziger Prankenhieb und der Scheuch flog in hohem Bogen durch die Luft. Der eiserne Holzfäller wurde einfach umgerannt. Und schon wollte sich das Ungeheuer auf Toto stürzen, da warf sich Elli im letzten Augenblick dazwischen.
Halt! Wag es bloß nicht, Toto anzurühren!
Oh, entschuldige, ich wollte ihn gar nicht fressen.
Aber versucht hast du es, du Feigling.
Woher weißt du, dass ich feige bin?
Das sieht man doch an deinem ganzen Benehmen.
Und ich wollte so tapfer sein.
Frechheit! Dazu fällst du über den armen Scheuch her. Wo der doch nur aus Stroh ist.
Ja, nur Stroh. Hast du ein Gehirn?
Ich glaub schon.
Und ein Herz?
Natürlich habe ich ein Herz. Hör mal.
Aber feige bist du trotzdem.
Ja, ich bin feige. Wenn ich einen Elefanten sehe oder einen Tiger, dann schlottern mir die Knie. Sogar eben, als ich mich auf dich stürzte.
Und warum bist du so feige?
Weil ich Angst habe. Immer hab ich Angst. Wenn ich doch bloß ein bisschen Mut hätte.
Komm mit uns. Wir gehen zu Godwin, dem großen Zauberer. Der soll mich nach Kansas zurückbringen.
Und mir ein Gehirn geben.
Mir ein Herz.
Und mir Mut?
Warum nicht? Godwin kann alles.
Dann komm ich mit.
Die drei Wesen, denen sie bei der Erfüllung ihrer Wünsche behilflich sein sollte, hatte Elli also gefunden. Hoffnungsvoll wanderten sie weiter, obwohl der Weg immer schlechter und schlechter wurde. Der Wald schien jetzt fast undurchdringlich. Hinter jeder Biegung, jedem Baumstamm konnten neue, unbekannte Gefahren lauern. Hin und wieder hatten sie auch schon ein drohendes Knurren vernommen. Mal vor, mal hinter ihnen. Mal rechts, mal links.
Oh, die Säbelzahntiger.
Wie bitte?
Nichts, nichts. Die Säbelzahntiger!
Was ist denn das? Ein Säbelzahntiger?
Tiger?
Ja, riesige Tiger. Und statt der Reißzähne haben sie gewaltige, säbelartige Hauer im Maul. Schnell, wir müssen weiter.
Ja. Und jetzt?
Wir können doch nicht fliegen.
Sie standen vor einem Abgrund. Schroff und tief. Und unten tobte ein reißender Bach.
Wir müssen runterklettern.
Ich kann aber nicht klettern.
Und ich nicht schwimmen. Wir sind verloren.
Aber irgendein Ausweg muss es doch geben. Holzfäller.
Was soll ich denn? Ah, verstehe.
Hä? Ach so. Aber bitte so, dass er genau drüber fällt.
Alles klar.
Der Baum fiel genau richtig. Und sogleich betraten sie einer nach dem anderen den Stamm, hangelten sich an den Ästen haltend auf die rettende Seite des Abgrunds und ließen sich aufatmend ins Gras fallen.
Wer hatte eigentlich die Idee?
Elli! Nein, der Holzfäller.
Aber das ist doch jetzt egal. Seht ihr denn nicht?
Die Tiger!
Tatsächlich. Über denselben Baum, den der Holzfäller eben gefällt hatte, kamen jetzt die Tiger.
Holzfäller!
Schnell! Hack den Baum durch!
Ja.
Der Holzfäller hackte drauf los und er schaffte es. Schon setzte der erste der furchtbaren Säbelzahntiger zum Sprung an, da fuhr die Axt zum letzten Mal in den Stamm, das Holz knirschte und splitterte und der Stamm stürzte krachend in die Tiefe.
Das war knapp.
Ja, aber er hat's geschafft.
Du hast uns gerettet.
Dank dir, liebe Holzfäller. Aber jetzt kommt, wir müssen weiter.
Ja.
Der Weg wurde allmählich besser. Zwar hatten die Freunde noch einige Hindernisse zu überwinden. Zum Beispiel mussten sie ein Floß bauen und sich mühsam über einen breiten, schnell fließenden Fluss staken. Und nur mit Hilfe der Mausekönigin Ramina gelang es ihnen, ein tückisches Mohnfeld zu überqueren, dessen betörender Duft Menschen wie Tiere in tiefen, ewigen Schlaf versetzte. Eines Abends jedoch trafen sie endlich vor der Smaragdenstadt ein. Die Dämmerung war schon weit fortgeschritten, aber von Dunkelheit konnte wahrlich keine Rede sein. Die Smaragde, die das Stadttor schmückten, verbreiteten einen Glanz, so hell und leuchtend, dass die fünf Wanderer die Augen schließen mussten, um nicht geblendet zu werden. Ellie fasste sich als Erste und läutete die Glocke, die über dem Tor hing.
Wer seid ihr? Und was wollt ihr?
Wir kommen von weit her und wollen zu Godwin, dem Zauberer.
Und was wünscht ihr von dem Großen und Schrecklichen?
Wir haben eine wichtige Botschaft für ihn. Lasst uns ein.
Eine Botschaft? Ich werde euch zu Godwins Palast führen. Aber ihr müsst Brillen aufsetzen.
Brillen? Warum?
Ohne Brillen würde euch die Pracht der Smaragdenstadt blenden. Alle Einwohner tragen hier Brillen.
Der Torhüter hatte nicht übertrieben. Ein Leuchten erwartete sie, als sie die Stadt betraten, wie sie es noch nie erlebt hatten. Überall in Mauern, Dächer und Türme waren riesige Smaragde eingelassen, deren Glanz sogar die Sonnenstrahlen grün erscheinen ließ. Alles aber wurde noch übertroffen von einem einzigartigen Bauwerk, das auf einem weiten, offenen Platz stand. Der Palast Godwins. Das war ein Funkeln und Strahlen, ein Glitzern und Glühen, wie von kaltem, grünem Feuer. Man kann es nicht beschreiben. Ein einziger Mann stand auf der Mauer, die den Palast umgab. Eine hohe, hagere Gestalt, selbstvergessen damit beschäftigt, sich den langen, blonden Bart zu kämmen.
Dingior!
Dingior, hörst du nicht? Hey!
Hallo!
Wächter! Dingior!
Nichts. Der einsame Wächter fuhr unbeirrt fort, seinen langen Bart zu kämmen.
Da muss ich wohl ran.
Was war das? Bist du's, Paramant?
Wer denn sonst? Ich bringe Gäste für Gutwin.
Und was wollt ihr von unserem weisen Herrscher?
Wir haben eine Nachricht für ihn. Von Velina. Lasst uns bitte ein.
Von Velina. So, so. Ich werde euch dem großen Zauberer melden. Wartet hier.
Die Geduld der fünf Wanderer wurde auf eine harte Probe gestellt. Aber endlich öffnete sich das Tor doch. Dingior trat heraus und forderte sie mit eleganter Geste auf.
Tretet ein. Gudwin, der Weise und Schreckliche, will euch sehen. Morgen.
Ellie wusste schon fast nicht mehr, wann sie zuletzt in einem richtigen Bett geschlafen hatte. Deshalb genoss sie diese Nacht. Die weichen Kissen, den smaragdgrünen Baldachin über ihrem Bett und das leise Plätschern des Springbrunnens vor dem Fenster. Und vergaß darüber für ein paar Stunden das Heimweh, das seit ihrer Ankunft im Zauberland an ihr zehrte. Am nächsten Morgen wachte sie spät auf. Sie hatte gerade noch Zeit, sich zu waschen und anzuziehen. Da erschien auch schon der bärtige Dingior, um ihr den Weg zum Thronsaal zu weisen.
Kommt ihr nicht mit hinein?
Nein. Ich betrete nie die Gemächer des großen Zauberers.
Aber wenn ihr mit ihm sprecht...
Durch die Tür, Fräulein Ellie. Nur durch die Tür.
Dann sagt mir wenigstens, wie er aussieht. Ich...
Das weiß ich nicht. Ich habe den großen und schrecklichen nie gesehen.
Wie bitte? Das kann doch nicht...
Doch. Keiner von uns hat dem großen Zauberer je von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden.
Aber warum? Wozu diese Geheimnistuerei?
Auch darauf, liebes Fräulein, kann ich euch keine Antwort geben. Vielleicht, um uns den Schrecken zu ersparen, der jeden, der ihn erblickt, unweigerlich überfällt.
Damit verbeugte sich Dingior und ging. Ellie stand einen Augenblick wie erstarrt vor der Tür des großen Thronsaals. Dann fasste sie sich ein Herz und trat ein. Der weite, kreisrunde Saal war leer. Nur in der Mitte stand ein Thron aus grünem Marmor und darauf saß oder lag oder ruhte ein Kopf. Ein riesiger, fetter, haarloser, durch und durch grün schimmernder Kopf mit ebensolchen stechenden Augen.
Ich bin Gudwin, der Große und Schreckliche. Wer bist du und warum belästigst du mich?
Ich heiße Ellie. Ich komme, um eure Hilfe zu erbitten.
Woher hast du die silbernen Schuhe?
Die? Die hat Toto, mein Hund, in der Höhle von Gingema gefunden.
Dann sind das also Gingemas Schuhe?
Ja, aber Gingema ist tot. Sie wurde von meinem Häuschen erschlagen.
Gingema tot, eine angenehme Nachricht. Und was willst du von mir?
Ihr sollt mich nach Hause bringen, nach Kansas.
Du kommst aus Kansas?
Ja, dort leben meine Eltern. Ich will zu ihnen zurück.
Ja. Und warum meinst du, sollte ich dir dabei helfen?
Weil das so in Velinas Buch steht.
Nicht alles, was Velina prophezeit, geht in Erfüllung. Aber höre, wenn du Bastinda tötest, die böse Herrscherin des Violetten...
Aber das kann ich nicht. Ich kann niemanden töten.
Du hast die Hexe Gingema erschlagen, also?
Das war ich nicht. Das war Zauberei von Velina.
Egal. Durch dich wurde Gingema getötet. Durch dich soll auch Bastinda ihr Leben verlieren. Schlage sie, töte sie, vernichte ihre Zauberkraft und befreie so die armen Zwickerer von ihrer Herrschaft. Dann werde ich selbst dich zu deinen Eltern zurückbringen, nach Kansas.
Aber das geht nicht. Ihr verlangt Unmögliches.
Still, nichts ist unmöglich, aber jede Belohnung will verdient sein. Du hast mein Wort. Geh und kehre nicht eher zurück, als bis du deine Aufgabe erfüllt hast.
Enttäuscht und in Tränen nahe verließ Ellie den Thronsaal. Wie sollte sie diese Aufgabe lösen? Wie sollte sie, ein kleines Mädchen von gerade mal 10 Jahren, der bösen Hexe Bastinda gewachsen sein? Am nächsten Morgen wurde der Scheuch zu Gudwin gerufen. Voll böser Ahnung betrat er den Thronsaal und rieb sich erstaunt die Augen. Auf dem Thron saß kein scheußliches Riesenhaupt, sondern eine liebliche Meerjungfrau, die ihn freundlich ansprach.
Ich bin Gudwin, der Große, und wer bist du?
Ich bin Scheuch, ich bin nur aus Stroh und wünsche mir ein Gehirn.
Und warum kommst du mit dieser Bitte zu mir?
Weil Ellie hat gesagt, dass nur ihr mir helfen könnt.
Ich verteile meine Gaben aber nicht umsonst. Höre meine Antwort. Nimm Bastinda ihre Zauberkraft und ich werde dir so viel Gehirn geben, dass du der weiseste Mann im ganzen Zauberland sein wirst.
Aber das habt ihr doch schon Ellie befohlen.
Egal, wer's tut, doch merk dir, solange die Zwinkerer Bastindas Sklaven sind, wird dein Wunsch nicht erfüllt. Geh und verdien dir dein Gehirn.
Am dritten Tag war der eiserne Holzfäller an der Reihe.
Ich bin Gudwin, der Große und Schreckliche,
knurrte ihn ein grässliches Ungeheuer mit Klauen und Krallen und 7 oder noch mehr Augen an.
Wer bist du und warum belästigst du mich?
Ich bin der eiserne Holzfäller, der kein Herz hat und deshalb nicht lieben kann. Gebt mir ein Herz. Das ist mein sehnlichster Wunsch.
Immer diese Wünsche. Höre, packe Bastinda und sperr sie in einen steinernen Keller. Dann sollst du das größte und gütigste Herz bekommen, das sich im ganzen Zauberland finden lässt. Geh!
Der Löwe wurde als letzter zu Gudwin gerufen. Voller Zorn hat er sich insgeheim einen Plan zurechtgelegt, wie er den Zauberer packen und zwingen wollte, ihre aller Wünsche zu erfüllen. Als er den Saal betrat, zuckte er jedoch erschrocken zurück. Auf dem Thron saß weder ein Kopf, noch eine Nixe, noch ein Ungeheuer, sondern ein gleißender Feuerball, der in allen Richtungen Funken sprühte.
Wer bist du? Warum belästigst du mich?
Ich bin der feige Löwe. Ich wünsche mir Mut, damit ich König der Tiere werde.
Mut willst du? Ja. Na gut, vertreibe Bastinda aus dem Land der Zwinkerer und du sollst allen Mut der Welt haben. Tust du's aber nicht, wirst du ein Feigling bleiben und künftig sogar vor Mäusen und Fröschen Angst haben. Geh!
Beschämt kehrte der Löwe zu den Freunden zurück. Was sollten sie jetzt tun? Ratlos saßen sie beisammen und überlegten und kamen doch immer wieder zum selben Schluss. Sie waren verloren. Nie würden ihre Wünsche erfüllt werden. Nie würde sie, Ellie, zu Vater und Mutter zurückkehren. Ellie weinte. Aber während ihr die Tränen über die Wangen liefen, wuchs in ihr langsam, ganz langsam ein Entschluss.
Ich werde gehen. Ja. Ich weiß zwar, dass ich nie die Hand gegen Bastinda erheben kann, aber ich werde in ihr Land ziehen. Und dann werde ich ja sehen.
Ich gehe mit dir, Ellie.
Ich auch.
Ich auch.
Noch am selben Tag brachen sie auf. Sie verließen den Palast und die smaragdene Stadt, die sie so hoffnungsvoll betreten hatten, wandten sich in Richtung des violetten Landes und wanderten schweigend, jeder in seine eigenen Gedanken vertieft, einer ungewissen Zukunft entgegen. Natürlich hatte Bastinda längst erfahren, mit welchem Auftrag Ellie und ihre Freunde in ihr Land kamen, und unverzüglich traf sie ihre Gegenmaßnahmen. Zuerst schickte sie ihre Wölfe. Der feige Löwe, der zufällig ein paar Schritte voranging, wusste gar nicht, was ihm geschah, als plötzlich 4, 5, immer mehr der Bestien über ihn herfielen. Er schlug einfach mit seinen gewaltigen Pranken um sich, nach links, nach rechts, hierhin und dorthin. Seine mächtigen Kiefer schnappten, seine Fangzähne rissen tiefe Wunden in die Reihe der Feinde. Und als der Kampf zu Ende war, lagen 40 tote Wölfe auf der steinigen Erde. Danach kamen die Krähen. Hässliche, grauschwarz gefärbte Tiere mit langen, eisernen Schnäbeln.
Die nehme ich auf mich.
Tapfer trat der Scholch ein paar Schritte vor, packte blitzschnell zu und drehte dem ersten der schrecklichen Vögel mit einem einzigen Knacks den Hals um. Das gleiche Schicksal ereilte den zweiten Angreifer, den dritten. Und bald lagen 40 Krähen mit verdrehten Hälsen tot am Boden. Die schwarzen Bienen kamen als letzte. Der Holzfäller hörte sie schon von Weitem.
Schnell! Zieht das Stroh aus ihm heraus und streut es über euch. Dann können sie euch nicht stechen.
Hastig verbargen sich Elli, Toto und der Löwe unter dem Stroh, das sie aus dem Wams des Scheuch gezogen hatten. Dann richtete der Holzfäller sich auf und war im selben Augenblick von einer dichten, dunklen Wolke umgeben. Wütend stachen die schwarzen Bienen auf ihn ein. Aber ihre Stacheln glitten an dem eisernen Leib des Holzfällers ab und brachen. Und weil eine Biene ohne Stacheln nicht leben kann, fielen sie eine nach der anderen zu Boden und starben elendlich. Bastinda wurde blass, als ihr eine vorbeifliegende Elster vom Ende ihrer Wölfe, der Krähen und Bienen berichtete. Gab es denn nichts, was dieses Mädchen und seine seltsamen Freunde aufhalten konnte? Fieberhaft suchte sie nach einem Ausweg, aber... Doch, es gab ein letztes, ein allerletztes Mittel. Bastinda schauderte. Dann schlich sie sich in ihr Studierzimmer und verriegelte die Tür. Aus einem Schrank, den sie wohlweislich immer verschlossen hielt, holte sie ein winziges goldenes Hütchen, drückte es in ihr zerzaustes Haar und begann in ihrem Zauberbuch zu blättern.
Bamara, Chafara, Pikapu, Trikapu, eilt herbei, ihr fliegenden Affen! Ich, Bastinda, befehle es euch!
Das Fenster vor ihrem Studierzimmer verfinsterte sich. Und gleich darauf stand ein riesiger Affe vor ihr. Seine Augen funkelten unheimlich. Die Klauen waren mit furchtbaren Krallen bewehrt. Und aus dem Rücken wuchsen ihm zwei breite, lederartige Flügel.
Ihr habt uns zum dritten Mal gerufen. Bedenkt, dass es das letzte Mal ist, dass wir eurem Befehl gehorchen müssen. Was wünscht ihr?
Pappalapapp! Stürzt euch auf die Fremden, die in mein Reich gedrungen sind, und vernichtet sie, alle! Alle außer dem Löwen. Den werde ich vor meinen Wagen spannen.
Es soll geschehen.
Der Affe verbeugte sich und war im nächsten Augenblick verschwunden. Elli und ihre Freunde rasteten gerade, als sich plötzlich der Himmel verdunkelte und das Unheil über sie hereinbrach. Der Kampf dauerte nur wenige Minuten. Dann hing der Scheuch zerfetzt in einem Baum, der Holzfäller lag verbogen und verbeult auf dem Grund einer Schlucht. Über den Löwen hatten die Affen ein Netz geworfen und gerade wollte sich ihr Anführer auf Elli stürzen, als sein Blick auf ihre silbernen Schuhe fiel. Wie erstarrt blieb er stehen und herrschte seine Kampfgefährten an.
Halt! Ihr darf nichts geschehen! Seht doch, die Schuhe! Ihr zwei tragt sie! Vorwärts!
Nein! Lasst mich! Bitte! Bitte!
Aber alles Widerstreben half nichts. Ganz behutsam fassten die beiden Elli, hoben sie auf und flogen mit ihr zu Bastindas Burg. Das übrige Rudel mit Toto und dem gefangenen Löwen hinterher. Bastinda zeterte sogleich los.
Was schleppt ihr dieses Mädchen hier? Habe ich euch nicht befohlen?
Wir wissen, was ihr uns befohlen habt. Aber dem Mädchen durften wir nichts tun. Es trägt die silbernen Schuhe. Wir haben es hergebracht. Tut mit ihm, was ihr wollt. Wir verabschieden uns von euch. Für immer.
Hey, du da. Komm mal her. Wie heißt du?
Ich heiße Elli, gnädige Frau.
Woher hast du die Schuhe?
Die? Von Gingema.
Von Gingema?
Ja. Toto, mein Hund, hat sie in ihrer Höhle gefunden.
Das stimmt, ja.
Und wo war meine Schwester?
Gingema? Gingema ist tot, gnädige Frau.
Tot? Tot! Du hast sie erschlagen! Du!
Nein, das war ich nicht, das war Velina!
Velina! Auch ich werde sie! Oh, du! Komm her! Du wirst mir als Sklavin dienen! Du wirst die Töpfe, Pfannen und Kasserolen putzen! Du wirst Wasser holen und die Fußböden scheuern und die Öfen heizen. Und wenn ich auch nur ein Staubkorn finde, werde ich dich zu den Ratten werfen. Los, beweg dich!
Für Elli begannen Tage harter Arbeit. Von früh bis spät musste sie putzen, schaufeln und schleppen. Und überall lauerte die Hexe, dass sie sich auch nicht die kleinste Pause gönnen konnte. Zu essen bekam sie nichts als Wasser und Brot und manchmal ein bisschen Suppe. Doch bevor sie abends todmüde auf ihr Lager fiel, lief sie jedes Mal noch kurz hinunter in den Keller, dorthin, wo Toto und der Löwe eingesperrt waren. Nur in den kurzen Minuten, die sie mit ihnen zusammen war, fand Elli Ruhe und Trost. Und manchmal, wenn sie gar zu erschöpft war, schlief sie sogar bei ihnen ein. Bei all der Mühe und Arbeit entging Elli jedoch nicht, dass Bastinda offenbar Angst vor Wasser hatte. War sie mit einem Scheuereimer unterwegs, dann hielt sich die Hexe stets respektvoll im Hintergrund. Auch wollte es ihr nicht gelingen, den Löwen vor ihren Wagen zu spannen. Hatte sie etwa ihre Zauberkraft verloren? Und drittens hatte Bastinda ganz offenbar ein Auge auf Ellis silberne Schuhe geworfen. Einmal versuchte sie sogar, sie Elli einfach abzuschwatzen. Und als das nicht gelang, dachte sie sich immer neue Tricks und Listen aus, um in ihren Besitz zu gelangen. So spannte sie zum Beispiel eine hauchdünne Schnur vor die Küchentür, nur ein paar Zentimeter über dem Fußboden. Dann stand sie über ein ausgestopftes Krokodil gebeugt und beobachtete heimlich, wie Elli die Hintertür öffnete, die Diele durchquerte und in die Küche ging.
Hab ich dich also doch?
Das war gemein. Nein! Gib die mir wieder. Bitte.
Nein, du kleines Biest.
Aber was wollt ihr mit einem Schuh?
Ich will nicht einen. Ich will beide.
Aber den anderen kriegt ihr nicht. Bitte.
Nein, du wirst mir deinen geben. Oder du wirst noch härter arbeiten und deine Freunde nie mehr wiedersehen.
Nein!
Dabei griff Elli einen Eimer, der zufällig in der Nähe stand, und leerte ihn, schwapp, über der alten Hexe aus. Wie ein Luftballon, aus dem man plötzlich die Luft herauslässt, schrumpelte Bastinda zusammen und zerfiel zu einem Häufchen Staub. Aber dann lief Elli doch gleich hin, klaubte einen riesigen Schlüssel aus dem Staub, zog sich den Schuh an, der unversehrt am Boden lag, und eilte die Kellertreppe hinunter.
Wir sind frei!
Was?
Bastinda ist tot!
Wie ist das passiert?
Ich habe nur Wasser nach ihr geschüttet und da ist sie zusammengeschrumpft.
Freu dich, Elli. Du hast nichts Böses getan. Wer konnte denn ahnen, dass die alte Hexe nicht wasserfest ist?
Stimmt, stimmt genau. Mhm. Danke, liebe Freunde, danke. Ihr habt ja recht. So, und jetzt komm. Wir müssen den Zwinkerern sagen, dass sie frei sind. Und dann?
Dann müssen wir den Eisenmann mit den Scheuch holen.
Genau.
Sie fanden den Scheuch oder das, was von ihm übrig war, noch immer in dem Baum hängen, in den er bei dem Angriff der Affen geraten war. Ein paar Vögel gaben ihnen die Fetzen herunter. Elli nähte sie zusammen, stopfte sie mit frischem Stroh aus und malte dem Freund ein neues Gesicht.
Elli,
Scheuch, lieber Scheuch,
Bei der Rettung des eisernen Holzfällers halfen ihnen die Zwinkerer, die sich als äußerst geschickte Feinschmiede und Mechaniker erwiesen. In wenigen Stunden hatten sie den Eisenmann repariert und bejubelt von den Zwinkerern, die übrigens so hießen, weil sie unablässig mit den Augen zwinkerten, machten sich die Freunde auf den Weg zurück in die Smaragdenstadt. Die Tore standen weit offen, als sie endlich ihr Ziel erreichten. Die Menschen in den Straßen grüßten sie freundlich. Und sogar Din Gior, der wie immer auf der Schlossmauer stand und seinen blonden Bart kämmte, hörte diesmal gleich ihren ersten Ruf.
Din Gior!
Was gibt's? Ah, seid ihr's, Fräulein Elli?
Ja, wir sind's, Din Gior.
Dann tretet ein. Ich geh euch dem Großen und Schrecklichen zu melden.
Din Gior war schon bald wieder zurück.
Der Große und Schreckliche heißt euch in seinem Palast willkommen. Morgen punkt 10 will er euch empfangen.
Erschöpft von der Reise gingen die Freunde an diesem Abend früh zu Bett. Aber keiner von ihnen tat auch nur ein Auge zu, so kurz vor der Erfüllung ihrer sehnlichsten Wünsche. Umso größer war ihre Enttäuschung, als Din Gior am nächsten Morgen verkündete:
Der Große und Schreckliche bedauert. Er fühlt sich unpässlich. Die Audienz ist auf morgen 10 Uhr verschoben.
Elli und ihre Freunde waren wie vor den Kopf geschlagen. Aber sie fügten sich und warteten geduldig auf den nächsten Tag. Endlich klopfte es und Din Gior trat ein.
Der Große und Schreckliche bedauert.
Dasselbe am dritten Tag.
Er fühlt sich unpässlich.
Und am vierten.
Die Audienz ist verschoben.
Da aber packte die Freunde die Wut.
Halt!
Sagt eurem Herrn, dass wir ihm die fliegenden Affen auf den Hals hetzen, wenn er uns nicht auf der Stelle empfängt.
Genau. Seht ihr nicht, dass Elli das goldene Hütchen trägt?
Din Gior wurde blass. Umgehend machte er kehrt, war aber schon nach wenigen Augenblicken zurück und geleitete die Freunde zum Thronsaal. Dort freilich erwartete sie eine neue Überraschung. Der Saal war leer.
Was wünscht ihr von mir?
Wo seid ihr?
Ich bin überall. Wisst ihr denn nicht, dass ich, der große Zauberer, jeder Leidenschaft nehmen kann? Oder auch gar? Aber jetzt sprecht. Was
wollt ihr? Ihr sollt eure Versprechen einlösen.
Versprechen? Was für Versprechen?
Wisst ihr es nicht mehr? Ihr wolltet mich nach Hause bringen. Nach Kansas.
Mir wolltet ihr ein Gehirn geben.
Und mir? Ach so, das. Ich werde es mir überlegen. Morgen gebe ich euch mein Bein.
Morgen? Nein, nicht morgen.
Heute.
Oder sollen wir die Affen rufen?
Nein, nein. Nicht die Affen. Nicht die Affen.
Wer sind Sie?
Ich bin... gestatten, dass ich mich vorstelle. Goodwin, mein Name.
Sie sind der Zauberer?
Nun ja, sagen wir lieber Schauspieler oder Student, auch Zirkuskünstler. Aus Hutchinson, Kansas.
Ihr kommt aus Kansas? Dann seid ihr ja gar kein richtiger Zauberer.
Nein.
Schwindler!
Betrüger!
Und wie soll ich jetzt nach Hause kommen?
Weine nicht, mein Kind. Wenn du willst, können wir schon heute Nacht verschwinden. Ich habe alles vorbereitet.
Was habt ihr vorbereitet?
Nicht so laut. Hört zu. Als ihr zurückkamt, wusste ich gleich, dass meine Tage hier gezählt sind. Ich meine, dass bald jeder wissen würde, dass ich ein Schwindler bin. Ja, deshalb habe ich meinen Untertanen befohlen, mir einen Ballon zu nähen. Er liegt draußen im Hof. Heute Nacht, wenn alles schläft, zünden wir ein Feuer an, die warme Luft trägt ihn mit uns empor und ein freundlicher Wind weht uns über alle Grenzen hinweg nach Kansas.
Aber einfach so weglaufen?
Das ist ja Betrug.
Und wer gibt mir dann mein Gehirn?
Und mir mein Herz.
Und mir Mut.
Ja. Ruhe, Ruhe, liebe Freunde. Die Menschen wollen betrogen sein, glaubt mir. Hätten die Bewohner des Zauberlandes mich sonst zu ihrem Herrscher bestimmt und mir so lange treu gedient?
Trotzdem.
Ich will mein Gehirn.
Brauchst du das denn? Hast du nicht längst bewiesen, dass du klüger bist als alle? Tja, aber wenn du es trotzdem willst...
Doch. Schaden kann's ja nicht, oder?
Nein.
Dabei griff Gudwin in seine Tasche, zog ein mit Sand und Stecknadeln gefülltes Säckchen hervor und schob es dem Scheuch blitzschnell unter den Hut.
Und du? Willst du immer noch ein Herz?
Ja.
Dann sollst du es auch haben.
Aus einer anderen Tasche zog er ein rotes, seidenes Herz und legte es dem Holzfäller in die eigens dafür vorgesehene Klappe in seiner Brust.
Und du?
Ich will Mut.
Dann trink. Trink so viel du magst. Und du wirst so viel Mut haben, dass dir niemand widerstehen kann.
Ich danke euch. Ich danke euch im Namen meiner Freunde. Aber was mich angeht, ich kann hier nicht einfach so verschwinden. Und auch ihr solltet eurem Volk die Wahrheit sagen, bevor ihr es verlasst. Weil ihr seid und dass ihr jetzt...
Aber Ellie, sie werden mich steinigen, wenn sie das erfahren.
Das glaube ich nicht. Sie werden euch danken für das, was ihr für sie getan habt. Und euch in Frieden ziehen lassen.
Ja, und wenn nicht? Wenn ich nun Recht behalte und nicht du?
Das werden wir ja sehen. Hört zu, ihr ladet die Bewohner der Smaragdenstadt und alle, die Namen und Ansehen haben im Zauberland, für morgen zu einem großen Fest.
Ja, ja.
Da sagt ihr dann, wer ihr seid und dass es euch leid tut, sie so betrogen zu haben. Und dann fliegen wir zusammen nach Hause.
Ja.
Die Ankündigung Gudwins, er wolle sich seinem Volk zeigen und sogar eine Rede halten, lockte am nächsten Morgen Tausende auf den Schlossplatz. Dort stand ein großer Korb, in dessen Mitte, von außen kaum sichtbar, ein Ofen brannte. Der Rauch wurde durch ein Rohr direkt in den Ballon geleitet, der schon über dem Platz schwebte, gerade so hoch, dass man von einer Tribüne aus noch bequem in die Gondel, den Korb, steigen konnte, der mit Stricken an dem Ballon befestigt war. Plötzlich brandete Beifall auf und auf der Tribüne erschienen zuerst Faramant und Dingior, dann Gudwin mit Zylinder und gestreiften Hosen und zuletzt Ellie mit ihren Freunden. Die Stunde des Abschieds war gekommen. Ellie umarmte den Scheuch und drückte ihn fest an sich, als Gudwin schon mit einem Satz in den Korb sprang und von dort aus seine Ansprache begann.
Freunde, Mitbürger, liebe Gäste, eine große Ehre ist uns allen, die wir im Zauberland leben, zuteil geworden. Der mächtige Sonnengott hat mich, Gudwin den Großen und Schrecklichen, zu einem Fest geladen.
Ellie, wo bleibst du denn?
Wir wollen gemeinsam die Geburt seines jüngsten Sohnes Merkur feiern.
Ellie, mach doch.
Und weil der Sonnengott der mächtigste Zauberer im ganzen Universum ist, musste ich seiner Einladung natürlich Folge leisten.
Schnell, Ellie, schnell.
Also lebt wohl, Freunde. Wir werden uns wohl nie mehr wiedersehen.
Ellie! Ellie!
Zu spät. Fassungslos hatte Ellie den Worten Gudwins gelauscht und darüber ganz vergessen, sich auch von dem Holzfäller und dem Löwen zu verabschieden. Jetzt stand sie zwischen den Freunden und der Gondel und musste hilflos mit ansehen, wie der Ballon höher und höher stieg und ohne sie davonschwebte.
Halt! Komm zurück, Gudwin! Bitte, bitte, komm zurück!
Doch selbst wenn Gudwin gewollt hätte, er hätte gar nicht umkehren können. Denn ein Heißluftballon fliegt, wohin der Wind ihn trägt und kommt erst zur Erde zurück, wenn das Feuer ausgebrannt und die Luft im Ballon abgekühlt ist.
Mutti,
Arme Elli.
Müssen wir jetzt immer hier bleiben?
Wein doch nicht.
Du hast doch noch uns.
Aber Elli ließ sich nicht trösten. Sie weinte und weinte. Und wenn sie doch einmal aufsah, dann sah sie nicht die Freunde, sondern blickte sehnsüchtig dem Ballon nach, der sich immer weiter entfernte und bald nur noch ein kleiner Punkt am blauen Himmel war. Und genau in dem Augenblick, als alle Hoffnung endgültig geschwunden war, geschah etwas Wunderbares. Plötzlich verhielt der Punkt am Himmel, dann wurde er größer und größer. Er schien zurückzukommen. Eine Kugel, blass und leuchtend. Eine Wolke. Und in der Wolke eine Frau. Jung und schön, von Licht umflossen, mit klugen, unendlich gütigen Augen.
Warum weinst du, liebes Kind?
Ich... Wer seid ihr?
Ich bin Stella, die ewig junge Fee des Rosa Landes. Ich bin gekommen, weil Goodwin mich zu seinem Fest geladen hat. Aber sag mir lieber, wo ist Goodwin? Und was...
Er ist fort, mit dem Ballon, nach Kansas.
Nach Kansas? Und weiter?
Ich bin hier. Jetzt komme ich nie mehr nach Hause.
Aber liebes Kind, trägst du nicht die Silberschuhe von Gingema?
Ja, sicher.
Und kennst du nicht die geheime Zauberkraft, die ihnen innewohnt?
Nein, was für eine Zauberkraft?
Dann wisse, diese Schuhe bringen jeden, der sie trägt, in Windeseile dorthin, wo er zu sein wünscht.
Auch nach Kansas?
Gewiss. Du musst nur den richtigen Zauberspruch sagen.
Und wie heißt dieser Spruch?
Wenn du willst, spreche ich ihn dir vor.
Elli zögerte keine Sekunde. Der Reihe nach umarmte sie den Scheuch, den Holzfäller und den Löwen, nahm Toto auf den Arm und trat entschlossen vor Stella.
Bist du bereit?
Ja.
Dann sprich. Loriki Foriki.
Loriki Foriki.
Mirabu Trikapu.
Mirabu Trikapu.
Tragt mich nach Hause, silberne Schuh.
Tragt mich nach Hause, silberne Schuh.
Auf Wiedersehen, Elli.
Besuch uns mal. Leb wohl.
Auf Wiedersehen, Freunde. Tschüss.